Gott hier gemeinsam loben zu können mit so einem Anbetungsteam, Lobpreisteam, aber wir als auch als Gemeinde Gottes Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Pracht widerspiegeln zu können mit Musik, mit eigenen Worten, mit vorgefertigten Worten, aber immer ein Gebet daraus zu machen, finde ich absolut atemberaubend. Wir haben ja als Gemeinde in diesem Jahr den Schwerpunkt gelegt auf der Apostelgeschichte und untersuchen dabei diese Gemeinde in Jerusalem, wie die damals Gemeindeleben verstanden hat, wie die Gott angebetet hat, wie die das miteinander unter Christen verstanden hat. Wenn alle sagen, immer mehr von dir, Gott, oder wenn alle sagen, Leben aus dieser Quelle, Gott, für sich nehmen, dann hat das ja auch Auswirkungen auf das Zusammenleben von diesen Menschen. Und diese Gemeinde in Jerusalem hat das sehr wohl verstanden und sehr vorbildlich verstanden, sich als Gemeinschaft von Christen, quasi so als Familienleben, als Kinder Gottes in Jerusalem zu konstituieren, zusammenzusetzen und ganz intensiv zusammenzuleben. Und die hatten also einige Schwerpunkte. Die hatten den Schwerpunkt zum Beispiel, dass keiner übersehen werden sollte. Jeder sollte seinen Platz haben können in dieser Gemeinde. Keiner sollte irgendwo am Rande stehen und nur zugucken können, wie die anderen Gott feiern. Ein anderer Schwerpunkt war, dieses Reich Gottes soll sich ausbreiten können. Die Gemeinde ist nicht isoliert nur für sich und die pflegen so Gemeinschaft untereinander, sondern was sie selber haben, soll auch anderen draußen zugänglich gemacht werden. Gemeinde soll sich vergrößern. Und dann wollten sie zu Gottes Ehre leben. Immer mehr von dir, Gott. Leben aus deiner Quelle, ganz praktisch werden lassen. Eine sehr, sehr vorbildliche Gemeinde. Und es verwundert nicht, dass innerhalb von kurzer Zeit Tausende von Menschen in Jerusalem diese Gemeinde kennengelernt haben und in dieser Gemeinde ihre Heimat gefunden haben. Tausende. Mega-Church. Aber auch diese Gemeinde damals in Jerusalem kochte nur mit Wasser. Und wir haben schon an manchen Stellen festgestellt, dass diese Gemeinde tatsächlich Baustelle blieb. Da ging es manchmal richtig schön staubig zu. Da war lang nicht alles perfekt, richtig toll gestylt, mit einem perfekten Ablauf ihrer Veranstaltungen, mit einem perfekten Gemeindehaus. Die hatten gar keins. Die hatten keine Mikrofone. Die kamen zusammen und haben Gott gefeiert, Gemeinschaft gepflegt, aber es blieb trotzdem Baustelle. Manchmal sehr holprig, das Ganze. Und trotzdem kamen in diese Gemeinde Menschen dazu. Die Gemeinde ist gewachsen. Und wir werden auf diesem Hintergrund mal heute eine Passage betrachten, wie das nun ganz konkret sein kann, dass eine Gemeinde wächst und trotzdem Baustelle bleibt, nicht perfekt ist. Keine exzellente Gemeinde, sondern eine Gemeinde authentisch, echt. Mit den Leuten, die kommen, bauen wir Gemeinde, leben wir zu Gottes Ehre. Ich möchte Ihnen den Text mal vorlesen. Aus Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Sie können es hier vorne mitlesen, an der Leinwand oder auf dem Gottesdienst-Infoblatt auf der Rückseite, wie immer Ihnen das recht ist. Da heißt es dann folgendermaßen: In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Schwierigkeiten. Komisch, was? Die Gemeinde wächst und es kommt zu Schwierigkeiten. Das gehört irgendwie immer zusammen. Aber okay, dabei kam es zu Schwierigkeiten, nämlich zwischen den Hebräern und den Juden, die Griechisch sprachen. Diese beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb riefen die 12 Apostel alle Gläubigen zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Wort verkündigen. Darum, liebe Brüder, sucht in der Gemeinde nach 7 zuverlässigen Männern, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und wissen, was zu tun ist. Sie sollen diese Aufgabe übernehmen. Wir selbst aber wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes einsetzen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Zuerst wählten sie Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Danach Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiochia. Er war zum jüdischen Glauben übergetreten und dann erst Christ geworden. Diese 7 Männer wurden den Aposteln vorgestellt, die für sie beteten und ihnen segnend die Hände auflegten. Das Wort Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor allem in Jerusalem wuchs die Zahl der Christen ständig. Unter ihnen waren viele jüdische Priester, die zum Glauben gefunden hatten. Soweit diese Passage. Und ich frage mich wirklich nun, gibt es da tatsächlich schon erste Risse in diesem urchristlichen Idyll, was wir uns oft so vor Augen gemalt haben? Boah, die Gemeinde, wenn wir es doch heute so hätten wie damals, wenn es doch heute so zugehen würde, alle teilen den Besitz untereinander, alles in einen Topf, jeder hat genügend von dem, was der andere investiert. Und hier? Erste Risse? Bereits erste Anzeichen davon, dass die Gemeinde sich auflöst oder spaltet oder kaputt geht? Oder war Gemeinschaft nicht vielmehr schon immer Gemeinschaft von lauter fehlerhaften Menschen? Also gar nichts Neues. Schauen wir uns das doch mal ein bisschen näher an. Gemeindewachstum und seine Konflikte. Wir erkennen hier in dieser Gemeinde damals, dass die Christen zu keiner Zeit eine homogene Masse waren. Ja, wo alle so reinkommen mussten, so denken mussten, alle gleichförmig mit Scheuklappen, ja, nichts anderes reinbringen und pflegen. Alle müssen gleich denken, gleich angezogen sein, die gleichen Ideen haben, die gleiche Zeit miteinander verbringen können, alles immer vereinheitlicht. Nein, das war keine Homogenität, die waren äußerst unterschiedlich. Sicher waren die meisten damals aus jüdischer Abstammung zu dieser Gemeinde in Jerusalem dazugekommen, aber selbst im Judentum selber gab es schon die größten Unterschiede, eine Bandbreite innerhalb des Judentums allein schon mal. Da gab es soziale Unterschiede, Arme und Reiche. Was für eine Spannung liegt hier drin? Da gab es Sklaven und Freie, vielleicht sogar Sklavenbesitzer. Da gab es kulturelle Unterschiede, unterschiedliches Verständnis vom Zusammenspiel der Geschlechter, Altersunterschiede. Also alles war vertreten in dieser Gemeinde hier. Und da waren Spannungen natürlich vorgezeichnet. Es war unvermeidlich, dass es mal zu Spannungen kommen wird. Und in diesem konkreten Fall ist es nun passiert, dass bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ja auch die bedürftigen Leute eingeladen wurde, die Gruppe von den griechisch sprechenden Witwen einfach übersehen wurde. Es waren wohl Frauen aus dem griechischsprachigen östlichen Mittelmeerraum, die sind im Alter nach Jerusalem umgezogen, weil es für einen Juden immer was Besonderes ist, den Lebensabend zumindest in Jerusalem zu verbringen und dann auch in der Stadt, in der der Messias erwartet wird, begraben zu werden. Das war für die so eine richtig tolle Perspektive. Also nicht, weil es eine Tourismushochburg wäre oder sowas, sondern die Erwartung des Messias war in dieser Stadt greifbar nahe. Und so wollten sie jetzt im Alter in dieser Stadt leben und dort auch begraben werden. Sie hatten sogar in dieser Stadt eigene Synagogen, in denen Griechisch gesprochen wurde. Also eigenes kulturelles und religiöses Leben. Aber es waren einfach Zugezogene. Neigschmeckte. Wie sagt man das auf Englisch? In-smelled people? In-tasted? Oder keine Ahnung. Also Leute, die kamen einfach rein und waren Fremdkörper und blieben wohl auch immer Fremdkörper in dieser Stadt. Sie hatten also eine Sonderstellung. Und jetzt kamen auch etliche, viele sogar von diesen hellenistischen, also griechisch sprechenden Juden, wie auch von den hebräischen Juden, zum Glauben an Jesus. Die fanden diesen gemeinsamen Mittelpunkt und beide haben gesungen, in ihm ist mein Leben. Auf ihrem jeweiligen Hintergrund. Aber jetzt, wie zeigt sich das? Sie haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter und haben gemeinsam angebetet und in dieser christlichen Gemeinde nun zusammengefunden. Aber es war natürlich eine riesige Gemeinde, tausende von Leuten. Und da liegt die Gefahr immer nahe, dass einzelne Leute einfach übersehen werden konnten. Die wurden nicht mit Handschlag verabschiedet. Man hat ihre Namen nicht gekannt. Die gingen irgendwo, die gingen unter. Die waren draußen, bevor irgendein Mitarbeiter aus dem Begrüßungsdienst ihnen die Hand reichen konnte. Weg. Einfach übersehen. Und jetzt war es sogar bei den Mahlzeiten. Ja, stellt euch vor, wir haben Gemeindemittagessen und eine Gruppe von Leuten, die kriegt nichts mehr ab. Meinetwegen die Kindergottesdienstmitarbeiter, die kommen zu spät runter, weil sie die Kinder beschäftigt haben und bis die runterkommen vom Kindergottesdienst, ist alles weg.
das Buffet plattgeräumt. Das ist blöd, wa? Die hängen sich rein für die Kinder und kommen runter und die Platte ist geputzt. Nichts mehr da. Also das ist eine blöde Panne, ja? Und es war es natürlich bei dieser Personengruppe, das waren diese griechisch sprechenden Witwen, etwas unangenehm. Die fühlten sich also wirklich auf den Schlips getreten, völlig benachteiligt, völlig übersehen. Die fühlten sich überflüssig und nicht geliebt und keiner mag uns mehr. Und das war echt blöd. Und jetzt entsteht natürlich innerhalb dieser Gruppe eine blöde Stimmung. Ja, das kam zum Gemotze. Ja, das war richtig. Die haben sich zu Wort gemeldet. Ja, explosiv, es kommt zum Gemecker. Also richtig, wie wir es fast jeden Tag erleben. Oder? Nein, hier nicht. Also die haben ihren Unmut Luft verschafft. Es ist nicht immer einfach, mit sowas umzugehen. Aber wichtig ist in jedem Fall, dass solch ein Fehler, solch eine Missstimmung offensichtlich wird. Dass es zur Sprache kommt und nicht einfach nur irgendwo im Untergrund so als Schwelbrand kaum zu identifizieren ist. Irgendwo qualmt mal was hoch, irgendwo stinkt da was, da kokelt was an, aber keiner kann den Brandherd irgendwo fassen. Wenn es irgendwo klemmt, muss es rauskommen. Sonst hat man nie eine Chance, da auch was dagegen zu unternehmen. Aussprechen. Und die haben das, also sich so zu Wort gemeldet, dass man das wahrnehmen konnte. Es war also nicht nur ein allgemeines Gemecker, sondern die redeten mit den verantwortlichen Leuten darüber. Und miteinander, gemeinsam mit allen Verantwortlichen für die Gemeinde, findet man doch bestimmt auch eine gute Lösung für dieses Problem. Die Gemeindeverantwortlichen damals haben nun eine außerordentliche Gemeindeversammlung einberufen. Die haben das Problem also wirklich ernst genommen. Ja, da sind ein paar benachteiligt, da wurden ein paar übersehen. Das geht uns alle an. Nicht nur isoliert diese Personengruppe. Ich finde es bemerkenswert, wie dieses Problem angepackt wurde. Da gab es keine Schuldzuweisungen. Der Ältestenkreis hat einen Fehler gemacht. Die Mitgliederversammlung, diese Gruppe oder was weiß ich. Keine Schuldzuweisungen. Überhaupt wurde mit keinem Finger auf einen anderen gezeigt. Auf wessen Kappe diese Nachlässigkeit jetzt geht. Da wurde keiner gebrandmarkt. Da war auch keiner eingeschnappt, weil er sich einen Fehler geleistet hat, der jetzt auf einmal öffentlich wurde. Fehler können passieren. Aber niemand wollte das Problem nun auch einfach aussitzen, weil es vielleicht unangenehm wäre und irgendwann löst sich das Problem mit den Witwen ja von allein. Das wollten sie nicht. Da gab es niemand, der irgendwo im Untergrund die Strippen zog, um die Situation vielleicht für die nächste Gemeindeleitungswahl zu seinen Gunsten ausnützen zu können. Wählt alle mich und das Problem ist gelöst. Nichts dergleichen. Da treten auch keine selbsternannten Krisenmanager auf, die dann in Einzelgesprächen und Geheimabsprachen nur noch mehr Öl ins Feuer kippen. Hier wird von vornherein mit offenen Karten gespielt. Das Problem kommt auf den Tisch. So, wie sich's darstellt. Und da war nichts Peinliches, keine Beklemmung, sondern da waren Fehler gemacht und über den Fehler können wir gemeinsam reden und den können wir auch gemeinsam lösen. Sie wollten verhindern, dass die Gerüchteküche erst mal zu brodeln beginnt. In aller Offenheit wird hier das Problem gemeinsam diskutiert und miteinander findet man auch einen konstruktiven Weg, diesem Problem beizukommen. Ich finde das sehr gefährlich, wenn die Gemeinde in Fragen, die sie selber ganz grundlegend betreffen, übergangen wird oder nur noch mit Ergebnissen konfrontiert wird, die sie vielleicht gar nicht mittragen kann. Deswegen, alle sind gefragt, immer mitzudenken, konstruktiv mitzugestalten, zu überlegen, wie würde ich das machen, wo müssen wir mal drüber reden, in der gemeinsamen Aussprache. Alle sind gefragt, auch zu den Gemeindeversammlungen zu kommen und hier dran teilzuhaben. Das war das Erste. Die Konflikte, die gehören dazu und die kennen wir auch. Das Zweite, die Organisation für so ein Gemeindewachstum. Es wird nun in Jerusalem in einem offenen Gespräch eine gemeinsame Strategie entwickelt, wie dieser aktuelle Konflikt auch gelöst werden kann. Es sollen nämlich 7 Mitarbeiter gefunden werden, die sich jetzt speziell um die Versorgung in der Gemeinde kümmern sollen. Also dieser Arbeitsbereich, Essen für die Leute, für die Gemeinde, soll aufgewertet werden mit 7 dafür verantwortlichen Mitarbeitern. Diese Leute sollen sich jetzt ganz gezielt in diese eine Aufgabe hineindenken, sich darauf spezialisieren, einen Weg finden, dass keiner mehr übersehen wird zukünftig. Und tatsächlich finden sich auch 7 Männer, interessanterweise allesamt griechisch sprechend, genau wie die Leute, die übersehen worden sind. Hochinteressant. Und diese 7 Männer sollten jetzt für diesen Tischdienst eingesetzt werden. Ja, weil diese 7 jetzt genau aus der Personengruppe der Benachteiligten gekommen ist, wird deutlich, wir nehmen das Problem wirklich ernst. Wir suchen Leute, die sich in eure Situation hineindenken können. Wir entscheiden also nicht über eure Köpfe weg, sondern wir bringen euch Leute, mit denen ihr ganz schnell kommunizieren könnt, die eigentlich von euch sind. Echt spannend, wie das gemacht worden war. Gerade eine wachsende Gemeinde muss sich um eine gute Organisation auch bemühen. Man kommt nicht daran vorbei, mehrere Dienstbereiche einzurichten, die sich um die verschiedenen Anliegen auch besser kümmern können. Ihr Pastor ist leider genauso wenig wie die Apostel damals so eine eierlegende Wollmilchsau. Ja, wie sagt man das auf Englisch? Egg bringing wool milk pig. Also einer für alles oder sowas. Keiner kann alle Aufgaben gleichermaßen abdecken. Geht nicht. Keiner ist universal begabt, um jedem Missstand persönlich auch nachkommen zu können. Wir brauchen einander, unbedingt. Und wenn eine Aufgabe nicht vom Pastor abgedeckt wird, ist es deswegen nicht schlechter. Wenn Sie von jemandem besucht werden, der nicht hauptamtlich angestellt ist, ist der Besuch voll gültig. Und Sie sollen niemals den Eindruck haben, dass Sie vergessen worden sind, dass sich niemand um Sie kümmert, dass Sie nicht wichtig sind in dieser Gemeinde. Wenn Sie sich allein fühlen oder den Eindruck haben, das Gemeindeleben rauscht an Ihnen vorbei, Sie werden übersehen, dann melden Sie sich einfach zu Wort. Gehen Sie auf irgendjemanden zu und wir werden das Problem genauso ernst nehmen wie damals. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Wir werden gemeinsam Lösungen finden, auch für Ihre Situation. Aber sagen Sie es bitte. Wir haben keine Möglichkeit sonst. Es gibt Möglichkeiten dafür. Eine Gemeinde muss, um dauerhaft bestehen zu können, gut organisiert sein. Das heißt, die Verantwortung muss auf viele Schultern verteilt werden. Organisation und Führung durch den Heiligen Geist sind keine Widersprüche. Die schließen sich nicht gegenseitig aus. Und dennoch darf eine Organisation das Wirken des Heiligen Geistes nicht einschränken. Organisationsformen müssen geändert werden können. Sie sind nur das Gerüst auf einer Baustelle. Und wenn der Bau sich weiter fortentwickelt hat, wird das Gerüst verstellt. Wird was draufgesetzt oder was abgebaut, was verschoben. Aber es wird nicht um das Gerüst herum gebaut werden. Das Gerüst ist vorläufig. Organisation ist immer nur zeitlich begrenzt und darf jederzeit verändert werden, wenn sie nicht mehr dem Zweck dient, für den es eingesetzt worden war. So ist mit Strukturen immer der Fall. Organisationen, Strukturen haben immer nur dienenden Charakter. Und wenn sie einer Gemeinde nicht mehr helfen, dann tauschen wir sie aus. So gehört es zum Beispiel zu unserer Struktur in der Gemeinde, dass wir eben zu dieser Uhrzeit 10.30 Uhr Gottesdienste anbieten. Wir haben den Eindruck, das ist eine Zeit, das ist eine Form, die den meisten Leuten in unserer Gegend, mit unserer Zielgruppe am ehesten entgegenkommt. Aber es kann mal angesagt sein, dass wir eine andere Form brauchen. Wir denken zum Beispiel ganz konkret darüber nach, im Ältestenkreis ein zweites Programm anzubieten. Brauchen wir vielleicht zusätzlich zu dem hier einen Abendgottesdienst? Regelmäßig? Oder am Nachmittag? Brauchen wir vielleicht sogar, auch das Thema wurde schon mal diskutiert, eine zweite Gemeinde? Brauchen wir für eine neue Struktur ein anderes Gebäude? Es sind Fragen, die müssen erlaubt sein. Diese Formen, diese Strukturen müssen sich ändern können, wenn andere Sachen besser geeignet sind, um Gemeinde zu bauen. Natürlich sind das immer schwierige Fragen, die nicht allein im Ältestenkreis erörtert werden können. Wir brauchen hier alle dafür, die Gemeindeöffentlichkeit. Damals war es eine Gemeindeversammlung. Das sind Sie persönlich wichtig mit Ihren Eindrücken und Beobachtungen. Eine Gemeinde ist niemals hierarchisch aufgebaut wie in einer Firma, dass der Chef sagen kann, so wird's gemacht. Das gibt's in der Gemeinde nicht. Sondern da denken alle mit. Und alle Eindrücke fließen ein zu einer gemeinsamen Lösung. Und dazu braucht es die Mitarbeiter. Das Problem der griechischen Witwen wird in der Jerusalemer Gemeinde gelöst durch eine vernünftige Organisation, durch 7 Mitarbeiter, die sich dieser Sache annehmen. Die Gemeinde also als Gesamtes wird beauftragt, die entsprechenden Personen zu suchen. Die Qualifikation für diese Leute wird vorgegeben. Ja, aber die Gemeinde ist an der Auswahl dieser Personen ganz grundlegend beteiligt. Schauen wir uns mal die Qualifikation ein bisschen näher an. Was für die Mitarbeiter hier an Latte angelegt wurde. Sie sollen ein gutes Zeugnis haben, aber nicht Schulzeugnis. Ja, also Schule abgehakt. Es steht damit gemeint, einen guten Ruf haben in der Bevölkerung. Ein guter Ruf. Das geht auch mit einem 5 in Mathe. Ja, deswegen das Schulzeugnis wirklich abhaken hier. Ein guter Ruf war das erste und das zweite voll Geist und dritte voller Weisheit sein. Das waren die entscheidenden Kriterien, die für die Mitarbeiter zugrunde gelegt werden sollten. Gerade für die Aufgaben, die in die Öffentlichkeit hineinwirken, ist der gute Ruf entscheidend. Es soll nicht passieren, dass die Bevölkerung durch Gemeindeglieder abgeschreckt wird. Es sind Eigenschaften gefragt, die für die Bevölkerung gut sind. Charaktereigenschaften wie Freundlichkeit, Höflichkeit, Echtheit, die machen einen guten Ruf aus. Das Zweite, dieses erfüllt mit dem Heiligen Geist, beschreibt nun, wie Jesus mein ganzes Leben für sich beansprucht. Dass es mir wirklich das innerste Anliegen ist, immer mehr von dir, immer mehr, Herr. Jeden Bereich soll er beanspruchen können für sich, jedem einzelnen Lebensbereich einen Stempel aufdrücken können. Das ist nicht nur was für besonders Erleuchtete, sondern das Ziel des Heiligen Geistes für jeden einzelnen Christen immer mehr in Anspruch nehmen zu können. Er will, dass diese gute Art von Jesus immer mehr mein Leben erfüllt und immer mehr von dieser Art sich für andere widerspiegelt. Er will sich ausbreiten. Das dritte Kriterium war dieses Erfülltsein mit Weisheit. Damit ist nicht Bibelwissen gemeint. Das schadet niemals. Ja, das ist kein Thema. Aber das ist nicht gemeint damit. Sondern diese Weisheit heißt nun, ich kann das, was ich weiß, auch auf mein Leben anwenden. Das passt zusammen. Mein Wissen hat in der konkreten Situation sein Betätigungsfeld gefunden. Wie wende ich Gottes Wort im Alltag an? Welche Bedeutung haben die Bibelverse für meine Lebensgestaltung? Das Wissen ist also nicht nur im Kopf, sondern kommt ins Verhalten hinein, in den Alltag hinein. Hilft bei den ganzen Entscheidungen, die immer wieder zu treffen sind. Jakobus sagt, wer Weisheit braucht, der soll einfach dafür beten. Und Jesus wird die Weisheit geben. Und hier werden Leute gefragt in dieser Aufgabe, die Weisheit mitbringen. Die Frage der Mitarbeiterschaft ist für eine Gemeinde immer eine ganz wesentliche und entscheidende Frage. Wenn eine Gemeinde wachsen will, dann beginnt das Wachstum immer mit der Mitarbeitermannschaft. Immer mal dieses Dreieck hier. In dieser vertikalen Richtung ist die Gemeindegröße gemeint. Also wir möchten nach oben wachsen, uns zahlenmäßig vergrößern, dass mehr Leute hineinkommen können. Aber das Ganze geht nur, wenn die Basis von diesem Dreieck vergrößert wird. Also die Mitarbeiterschaft, die Leiterschaft erweitert wird. Wenn wir Gemeindewachstum wollen, nur mit dieser Anzahl von Mitarbeitern, wird das Ganze ein sehr spitziges Dreieck werden und die Gefahr, dass das Ganze mal kippt, wird enorm groß werden. Deswegen die Basis an Mitarbeitern muss vergrößert werden und je mehr Mitarbeiter wir haben, desto mehr Menschen können wieder erreicht werden. Und das Gesamte hat ein stabiles Fundament durch die Mitarbeiterschaft. Wenn wir zu wenig Mitarbeiter haben, also diese Basis vernachlässigen, dann führt es auf Dauer dazu, dass die wenigen Mitarbeiter überfordert sind, sich mehr und mehr zurückziehen und das Ganze wird auf noch weniger Mitarbeiter übertragen, die dann noch mehr überfordert sind. Und irgendwann kippt das Ganze oder hängt nur noch an einer einzigen Person. Deswegen freue ich mich, wenn immer wieder Leute signalisieren, ich habe hier in der Gemeinde meine Heimat gefunden und hier möchte ich auch mit meinen Möglichkeiten dazu beitragen, dass andere ebenfalls in den Genuss kommen können, Jesus kennenzulernen. Das wäre doch was, wenn alle mit anpacken, hier diese Basis zu stärken und wir als eine starke Truppe weiter vorankommen können. Und wir haben für jeden Mitarbeiter auch das geeignete Betätigungsfeld. Das vierte schließlich noch, der Schwerpunkt, der hier definiert worden war für das Gemeindewachstum, für die verantwortlichen Mitarbeiter, auch das ist hochinteressant. Es fällt mir auf in diesem kurzen Abschnitt, dass die Apostel, also diese 12 Leiter der Gemeinde, zu keiner Zeit ernsthaft in Erwägung gezogen haben, das Problem selber abzustellen. Das finde ich wirklich markant. Sie sagten, wir selbst aber wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und für die Verkündigung des Wortes Gottes einsetzen. Also die haben keinen Plan gemacht. Also lieber Matthäus, du am ersten Sonntag und Petrus am zweiten Sonntag und Jakobus am dritten Sonntag, bis wir alle durch sind, 12 Apostel, 12 Sonntage und schon kriegen wir das Ganze hin. Nicht selber. Hans Dampf in allen Gassen, Ärmel hochkrempeln, auf die wenigen aufteilen und schon flutscht das Ganze. Nein, sie wollten nicht überall sein. Nicht alles musste sich nach ihnen richten. Sie hatten eindeutige Schwerpunkte und waren nicht bereit, dabei irgendwelche Kompromisse einzugeben. Die Schwerpunkte waren Beten und Predigen. Darin lag auch die große Bedeutung für die Gemeinde. Die Witwenversorgung ist nicht weniger wichtig, aber einfach nicht ihre Aufgabe. So sind in unserer Gemeinde ebenfalls die verschiedenen Aufgaben gleich wichtig. Aber nicht jeder muss überall dabei sein. Diese beiden Grundpfeiler der Gemeinde dürfen nicht vernachlässigt werden. Gebet und Predigt oder Bibelarbeit, ganz egal jetzt. Durch keine Aktivität, durch keine Aktionen und durch keine Veranstaltung dürfen diese beiden Grundelemente, Gebet und Gottes Wort, verdeckt werden. Nichts darf so wichtig werden, dass es dazu nicht mehr reicht. Darin liegen die Hauptaufgaben der Gemeindeverantwortlichen, hier mit einem guten Beispiel voranzugehen, dem Gebet und Gottes Wort genügend Raum beizumessen. Und durch ihr Vorbild, durch ihr Beispiel sollen sie in der Gemeinde auch hier prägend wirken. Die Gemeindeleiter sind keine Gemeindefunktionäre, keine Gemeindemanager, sondern die glänzen durch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und stecken dadurch andere an. So wie damals die Gemeinde gebaut wurde, so ist auch heute noch brennend aktuell ist für unsere Gemeinde oder für Ihre Gemeinde, wenn Sie als Besucher und Gäste hier sind, nehmen Sie das mit für Ihre persönliche Gemeindesituation, wo immer Sie auch gerade herkommen. Es tut einer Gemeinde gut, sich konsequent nach diesen Beispielen zu richten, denn die sind wirklich durchdacht. Und so wird es auch in unseren Gemeinden immer als Baustelle dauerhaft unvollkommen zugehen. Es wird immer was zum Verändern, immer was zum Arbeiten geben. Immer was zum Verbessern sein. Und immer werden Leute unzufrieden sein. Immer. Aber sei es drum. Solange gebaut wird, wächst das Objekt. Ein Stein nach dem anderen kann eingefügt werden. Vielleicht sind es bei aller Unvollkommenheit der Gemeinde. Vielleicht sind es als nächstes Ihre persönlichen Familienangehörigen, für die Sie schon seit Jahren beten, Ihre Nachbarn, die sich in diese Gemeinde einreihen. Deswegen ist es mein starker Wunsch für unsere Gemeinde, für Ihre Gemeinden, wo immer Sie herkommen, dass Sie eine starke Truppe von Leuten haben, die mit klaren Werten und Prinzipien und vor allem einem Herz voller Liebe an ihrem Ort sich einbauen lassen, ihren Beitrag entdecken, dass noch mehr Menschen diese Gemeinde finden können und sich in Jesus Christus verlieben und ihm ihr Herz schenken. Dazu sollen die Gemeinden dienen. Lasst uns beten. Jesus, ich bin dir dankbar dafür, dass auch dieses Beispiel dieser vergessenen Witwen in der Bibel drin steht. Dass diese Gemeinde in Jerusalem keine perfekte Gemeinde war und auch nicht so dargestellt wurde, dass wirklich alles geklappt hätte. Sondern danke dafür, dass auch dieses Baustellenerlebnis hier vorkommt. Weil das macht uns Mut, uns auch zu unseren Fehlern zu stellen, die wir als Gemeinde haben. Ob es FEG Kandern oder die anderen Gemeinden, die hier vertreten sind. Wir alle haben unsere Schwachpunkte. Wir alle sind Baustelle. Aber ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass du uns hilfst, Wege zu finden, diese Probleme zu lösen. Weiterzukommen, uns weiterzuentwickeln, zu wachsen. Sowohl zahlenmäßig, wie auch in der Beziehung zueinander, wie auch in der Intensität unseres Zusammenlebens und der Beziehung zu dir. Dass noch mehr Menschen hinzufinden können. Gebrauch du uns für deine Zwecke und bewahr du uns immer, um uns selber zu drehen. Möchte ich bitten, dass du hilfst, mit eindeutigen Schwerpunkten vorwärts zu kommen. Dass keiner der Gefahr erliegt, Hans Dampf in allen Gassen zu werben, überall dabei sein zu müssen, sondern Prioritäten setzen zu können, um nicht verheizt zu werden. Ich möchte dich bitten um ein großes Verständnis füreinander, dass wir unsere Fehler nicht uns immer unter die Nase reiben, nicht immer nur meckern, sondern dass wir auch anerkennen können, was du uns im Miteinander bereits geschenkt hast. Und ich danke dir sehr dafür, dass du uns als Baustellengemeinde Zukunft gibst und mach du uns Mut, beieinander zu bleiben und gemeinsam voranzugehen, um immer mehr von dir auch in unserer Gemeinde widerspiegeln zu können. Du bist der Kopf und du sollst die Ehre haben. Amen.